Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über einen Vorgang sprechen wollen, der viele, die dabei waren, offenbar ein bisschen sprachlos zurückgelassen hat. Oder um es mit den Worten von Carina Mössbauer zu sagen, die auf dem Deutschlandtag der Jungen Union im Europapark Rust mit dabei war. Achtung, bis zum Auftritt des Kanzlers dachte ich, dass sich die Geisterbahn ja eigentlich außerhalb der Halle befindet. Sie nennt das, was dann in der Halle passierte, das eigentlich Gruselige, einen Offenbarungseid, eine Bankrotterklärung des Kanzlers. Merz habe sich, sagt sie, im Rentenstreit mittlerweile vollkommen verrannt. Ende offen. Klingt dramatisch. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und ausgelöst hat diesen Streit ein Satz, den eine Parteikollegin von Karl Lauterbach, der heute unser Gast ist, in den Gesetzesentwurf geschummelt hat, wie sie in der Union sagen, nämlich Bärbel Baas, die Arbeitsministerin. Auch nach 2031, heißt es da, liegt das Rentenniveau um rund 1 Prozentpunkt höher als im geltenden Recht. Und es ist genau dieser eine Satz, der 120 Milliarden kosten wird, wenn es so kommt, sagt die Junge Union. Karl Lauterbach dagegen sagt, die spielen da gerade wirklich mit dem Koalitionsbruch. Diese Debatte muss dringend aufhören. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Daran denkt Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union, offensichtlich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es heißt, die Gruppe der Bundestagsabgeordneten, die gegen dieses Gesetz stimmen werden, würden immer größer. 120 Milliarden auf Kosten der jungen Generation findet er zutiefst ungerecht. Das Bemerkenswerte ist, da sitzt kein Hasardeur, da sitzt eigentlich ein Merz-Ultra, ein Unterstützer, ohne den Friedrich Merz wahrscheinlich niemals Kanzler geworden wäre. Und die Frage ist das der Grund, warum er den Streit jetzt öffentlich versucht runterzuspielen, mit so Sätzen wie alles eine ganz normale parlamentarische Diskussion? Wer aber genau zuhört, der versteht ganz schnell, alles nur Rhetorik, alles nur Taktik, denn in der Sache bleibt er ganz hart. Und die Frage ist, wäre er bereit, notfalls seinen eigenen Kanzler zu stürzen, in der Konsequenz, wenn dieser eine Satz nicht aus dem Gesetzesentwurf fliegt? Heikle Frage, herzlich willkommen, freue mich sehr. Es wird gerade sehr grundsätzlich in der deutschen Politik, das merkt man auch, wenn man Hans-Werner Sinn zuhört, der heute unser Gast ist, einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, der sich als Unterstützer der Unionsrebellen outet, zumindest liest sich das so für mich, wenn er sagt, die Situation der Jungen ist tatsächlich fatal. Die Babyboomer, sagt er, haben zu wenige Kinder bekommen, um das Rentensystem noch länger zu tragen. Und jetzt machen sie hohe Schulden, um für sich selber die Konsequenzen zu vermeiden, während die Jungen genau diese Schulden an der Backe haben. Und er warnt vor bitterer Altersarmut, die wir bald sehen würden. Die Frage ist also, was ist zu tun? Kettensäge, Laubsäge oder irgendwas dazwischen? Herzlich willkommen. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Diskussion. Vielleicht zunächst, Herr Winkel, weiß Friedrich Merz, dass Sie hier sind?
Nein, das habe ich ihm vorher nicht gesagt, aber das habe ich Ihnen bei den bisherigen Sendungen auch noch nicht gesagt. Insofern gibt es da auch kein Problem.
Ich frag deswegen, weil Sie waren ja am Sonntag waren Sie in der ARD eingeladen, ne? Bei den Kollegen der ARD. Mhm. Sie waren fest eingeplant.
Ich war eingeladen, ja.
Sie waren schon auf dem Weg ins Studio? Mhm. Und dann passierte was?
Naja, der Kanzler hat den Termin wahrgenommen. Und
was
ist
heißt
ja auch,
das?
Ist es ja auch
hat sie weggegrätscht? Okay. Ist das seine Blutgrätsche?
Oder ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man im Kanzleramt wusste, dass ich eingeplant war. Und,
das ist nicht schlecht. Ist sie Ihre Partei, ne? Ihre eigene Partei?
Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, der Kanzler hat entschieden, da reinzugehen und das ist ja auch völlig okay.
Das heißt, Sie waren schon auf dem Weg und flogen dann wieder raus, weil der Kanzler das zu seiner Sache machen wollte.
Was heißt rausfliegen? Der Kanzler hat den Termin wahrgenommen. Das ist ja auch in Ordnung, Herr Lanz.
Das ist nicht schlecht, Frau Mössbauer.
Heute bin ich ja hier.
Vielleicht kommt Merz gleich noch und wir müssen hier die Sitze tauschen. Aber wir würden ihn dazusetzen.
In der Fraktion wurde ja offenbar auch das Prinzip Obersticht unter schon ausgerufen. Das würde ja dann da in diese Kategorie reinpassen. Aber naja, ganz, also Spaß beiseite. Der Kanzler hat offenbar festgestellt, dass das nicht so ein ganz glücklicher Auftritt am Samstag war und er sich vielleicht noch mal erklären sollte.
Also will sich da einer die Deutungshoheit zurückholen? Geht es darum?
Ja, wobei das ihm dann auch am Sonntagabend nicht ganz gelungen ist, weil diesen Vorschlag, den er dann gemacht hat mit einem Entschließungsantrag oder wir schreiben da noch mal ein bisschen was in dem Gesetz, in das Gesetz rein, um der jungen Gruppe eben so eine Brücke zu bieten, das funktioniert ja nicht. Und es hätte eigentlich, wenn er einmal angerufen hätte bei Herrn Winkel oder bei Herrn Reddick, dann hätte er das eigentlich auch wissen können, bevor er da zur ARD gegangen wäre.
Sind wir jetzt sozusagen schon mittendrin. Ich würde gerne vorab nochmal Karl Lauterbach fragen. Herr Lauterbach, hat das, was da gerade passiert, tatsächlich das Potenzial, diese Regierung platzen zu lassen?
Ja, das wäre sehr gefährlich, muss ich sagen, weil das ist ein Grundsatzstreit. Der Grundsatzstreit geht ja darum, also ist diese Koalition handlungsfähig? Wir haben ja jetzt schon zweimal also das Problem gehabt bei der Kanzlermehrheit oder auch bei Borsius Gersdorf, also dass wir Schwierigkeiten gehabt haben, also die Einigkeit in der Union darzustellen. Und also wenn es jetzt ein drittes Mal also passiert, dann ist es natürlich ganz klar, ist die Koalition sehr stark angeschlagen. Das hat also aus meiner Sicht extrem viel also Gefahrenpotenzial. Und der ganze Vorgang ist das definitiv nicht wert. Ich will aber einen Punkt sagen, weil es gerade
also der Wert hat ja jetzt, da steht ja eine Zahl dran, 120 Milliarden.
Genau,
das ist der Gegenwert.
Da wollte ich gerade etwas zu sagen, also weil das gerade auch in der Anmoderation gesagt wurde. Die Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt ist, also dass der Nachhaltigkeitsfaktor bis also 31 läuft und wird dann wieder ausgesetzt, aber dass das Niveau dann weitergeht auf der Grundlage. Also was der Nachhaltigkeitsfaktor bis dahin gebracht hat, das war immer so vorgesehen. Ich kenne diese Debatte seit 2018.
Da haben wir einen Dissens.
Also, ja. Aber ich würde sagen, also das war der ursprüngliche Vorschlag kam ja von Hubertus Heil 2018. Der ist dann über Jahre hinweg immer diskutiert worden.
Darf ich einmal kurz dazwischen? Wir müssen die Leute mitnehmen. Versteht, wir hören hier so Begriffe wie Nachhaltigkeitsfaktor und so weiter. Ich würde gerne einmal abseits der Politik von Ihnen beiden mal erklärt haben, worum es eigentlich genau geht. Frau Mössbauer, können Sie mal die politische Dimension dieses Streits erklären? Und dann würde ich gerne von Hans-Werner Sinn wissen, was die ökonomische Dimension ist und ob das tatsächlich das Potenzial hat, diese Regierung in die Luft zu sprengen.
Also es gibt einen zentralen Satz im Koalitionsvertrag, der besagt, dass das Rentenniveau bis 2031 stabilisiert werden soll bei 48%. So, und jetzt geht
48% bedeutet sozusagen 48% des durchschnittlichen Bruttolohns. Das ist das, was gemeint ist.
Es gibt den sogenannten Eckrentner, der ist quasi in jederlei Hinsicht ein Durchschnittsrentner, hat durchschnittlich sein ganzes Leben verdient und so weiter. Und der ist sozusagen die Referenzgröße dann für das Niveau. Was nicht geklärt ist und weshalb es jetzt diesen Streit gibt, es gibt einen gewissen Interpretationsspielraum, wo man dann anfängt, ab 32. Also fällt man dann zurück auf das Niveau, wo man wäre, wenn die ganze Zeit der Nachhaltigkeitsfaktor gegolten hätte. Der Nachhaltigkeitsfaktor setzt die Zahl der Rentner in Relation mit der Zahl der Beitragszahler. Und wenn es weniger Beitragszahler werden, dann sinkt eben das Niveau, weil man sagt, dem muss man irgendwie Rechnung tragen. So, oder macht man bei 48% weiter. Also es geht um einen Prozentpunkt, der aber am Ende quasi diese 120 Milliarden...
Können Sie einmal kurz erklären, das heißt, das, was Frau Mössbauer gerade sagt, ist interessant. Es geht nicht um die Frage, ob die Renten sinken sollen, sondern es geht ausschließlich um die Frage, ob die Renten ab 2031 und Jahre danach etwas langsamer steigen sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, man redet immer über das Rentenniveau, das ist aber ein falscher Begriff. Die Renten relativ zu den Löhnen sind gemeint. Und die Löhne steigen ja, und wenn das Rentenniveau konstant bleibt, dann steigen sehr wohl auch die Renten selber. Ja? Mhm. Und keiner redet davon, dass die Renten als solche fallen sollen, sondern nur in Relation zu den Löhnen.
Doch, sehr viele das, reden davon. Also nein, Scholz hat damit ja Wahlkampf gemacht mit Rentenkürzungen.
Ja, das ist aber ein Missbrauch des Wortes Rentenkürzung, weil wenn das Rentenniveau konstant ist oder auch leicht fällt, dann fallen die Renten noch lange nicht.
Ich weiß, aber so wird es halt oft gespielt, und deswegen sage ich das, will ich das ja gerade klären, nicht?
Also da muss man sich vor der Semantik hüten. Also keiner redet hier von Rentenkürzungen. Die sind ja auch verboten. Das ist ja auch gesetzlich alles festgezurrt. Nee, aber das wirkliche Problem bei dem Ganzen ist, dass dieses Rentensystem an sich an seine Grenzen kommt. Denn es lebt davon, dass die Jungen einzahlen und die Alten das kriegen. Man zahlt ja selber in der Jugend Geld rein. Man denkt, das legt irgendwo auf dem Konto und kann dann abgerufen werden. Davon kann ja nicht die Rede sein. Es gibt kein Konto.
Das heißt nur für ein paar Tage.
Es ist ein Umlagesystem. Von der Hand in den Mund lebt das System. Und wenn jetzt weniger Kinder da sind und die Alten länger leben, was beides das Problem ist, dann gibt es ein Verteilungsproblem. Wer trägt denn dann die Last? Muss der einzelne Junge jetzt mehr zahlen, damit die Alten die ideale Planung realisieren können? Oder müssen die Alten auch ein bisschen tragen, indem sie ihre Renten nicht mehr ganz so schnell steigen, wie das sonst der Fall gewesen wäre? Und da war 2004 der große Kompromiss in der damaligen Koalition, auch von der SPD, getragen, dass man diesen Nachhaltigkeitsfaktor einführt.
Das heißt, war 2004, ne?
Ja, das ist schon lange her.
Das ist 20 Jahre her. Da war schon klar, da zeichnet sich in der Zukunft ein immer größer, ein immer drängender werdendes Problem.
Ja, und diese Last, die irgendwer tragen muss, Last relativ zu der Idealentwicklung bei konstanter Bevölkerungsstruktur, die musste man verteilen. Und dann hat man entschieden, dass ein Viertel zu Lasten der Rentner geht und drei Viertel zu Lasten der Jungen. Nicht?
Das heißt, und wir nehmen muten euch ein bisschen was zu und muten auch den anderen ein bisschen was zu.
Und jetzt
und noch mal zusammengefasst, ganz klar, damit das noch mal ganz klar ist. Weil da immer auch mit dieser Angst gespielt wird, ja, dass Rentner massenhaft in Altersarmut getrieben werden. Darum geht es nicht.
Nein.
Sondern es geht um keine Rentenkürzung. Es geht um die Frage, ob Renten nach 2031 ein bisschen langsamer steigen als vorher.
Ja,
das ist das ganze Thema.
Und also wenn die Bevölkerung immer die gleiche Struktur hätte, Proportion von Alten und Jungen, das ist so ein Idealzustand, dann wäre ja alles in Ordnung. Das ist aber nicht der Fall. Die Babyboomer haben halt nicht so viele Kinder gehabt, wie das früher bei ihren Eltern der Fall war. Und die kommen jetzt alle gleichzeitig in die Rente. Die sind um 64 geboren, plus minus ein paar Jahre. Und die sind jetzt 60, 61 Jahre. Und die wollen in Kürze in die Rente und wollen eine Rente von Kindern, die nicht existieren. Das ist ja im Grunde der Kern des Problems.
Genau.
Und da entsteht eine Last und die Last muss irgendwie gerecht verteilt werden.
So, damit ist die Debatte jetzt schon mal weiter als an vielen anderen Stellen und sogar im Deutschen Bundestag, denn ganz wichtig ist, dass es hier nicht um Rentenkürzung geht. Das ist auch mir persönlich sehr wichtig. Und ich meine, da kann sich auch jeder zu Hause von überzeugen, indem er es einfach bei der Deutschen Rentenversicherung nachliest. Ein sinkendes Rentenniveau heißt nicht, dass die Renten sinken, auch wenn das natürlich im ersten Moment genauso klingt. Das heißt es eben nicht. Es heißt, dass die Rentensteigerungen, die Rentenerhöhungen etwas langsamer ausfallen als die Erhöhung der Löhne. Ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil was mich wirklich stört und was auf keinen Fall sein darf, ist, dass man mit der Angst von älteren Menschen spielt an der Stelle, um politisch
Kapital zu schaffen. Das haben wir jetzt klar gemacht, Herr Winkler. Aber ganz kurz, ich muss da ein bisschen sortieren, weil es sonst schwer zu verstehen ist, Herr Lauterbach. Da reden Profis und
dann. Also
müssen Sie nicht, Sie dürfen sofort Ihr Gegenargument bringen. Ich würde einmal gerne vorher von Ihnen verstehen, Herr Winkler. Was ist Ihr Thema jetzt mit Friedrich Merz? Können Sie das einmal aus Ihrer Sicht erklären? Was ist das Thema mit diesem einen Satz, den ich vorhin zitiert habe? Auch nach 2031 liegt das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht. Genau. Das ist ein Satz, das ist wichtig, das zu verstehen. Im Koalitionsvertrag steht der so nicht drin.
Exakt. Und im Koalitionsvertrag.
Und plötzlich steht dieser Satz aber im Gesetzentwurf.
Genau. Also im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf geeinigt. Wir machen bis 2031 die Stabilisierung des Rentenniveaus mit. Das heißt, wir setzen den Nachhaltigkeitsfaktor aus, der die Lasten einigermaßen gerecht verteilt zwischen den Generationen. Ehrlich gesagt, das war für die junge Union oder auch für generell die Union, würde ich mal sagen, schon eine Kröte, die man schlucken musste, weil wir gesagt haben, uns ist eigentlich Generationengerechtigkeit auch in der Lastenverteilung sehr wichtig, gerade jetzt, wo der demografische Wandel richtig losgeht. Dann haben wir der SPD am Ende des Tages zugestanden, die eigentlich das Rentenniveau bis 39 stabilisieren wollte, haben wir gesagt, okay, wir machen es bis 31 mit. Das wird uns eine Menge Geld kosten. Das finde ich jetzt persönlich auch nicht besonders klug, ehrlich gesagt.
Worüber wir hier reden, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, ungefähr 24 Milliarden zusätzlich kostet.
Ich glaube, ein bisschen mehr.
Vielleicht sogar
noch mehr. Nur am Ende des Tages haben wir uns schlicht und ergreifend darauf geeinigt. Und dann muss man auch den Kompromiss mittragen als Parlamentarier und so weiter und so fort. So, nur, wir haben uns eben darauf verständigt, dass für die Zeit nach 2031, für die 30er Jahre, und da wird der demografische Wandel richtig brutal. Ja. Also nur mal ein Stichwort, 31, ist das Jahr, in dem der Jahrgang 1964 das Renteneintrittsalter erreicht. Das ist der größte Jahrgang in der Geschichte der Bundesrepublik.
Größte Kohorte.
Also es wird wirklich eine Last kommen in den 30er Jahren, die man sich jetzt noch, glaube ich, nicht so sehr vorstellen kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, für den Rest der 30er machen wir eine Reformkommission und die sollen sich verschiedene Dinge überlegen und da sind wir offen für Ideen und das sollen Wissenschaftler uns mal vorschlagen. Und jetzt ist eben der Punkt, als ich mir den Gesetzentwurf von Bärbel Baas angeschaut habe, steht dieser eine Satz da drin, auch nach 2031
geht's
auf dem Niveau weiter. Das hört sich jetzt ehrlicherweise so an, wenn man das liest, dann denkt man sich, um Gottes Willen, 1%, was soll das sein? Es hat nur Folgekosten, das sind übrigens keine Zahlen der Jungen Union, sondern aus dem Gesetzentwurf selber. Es hat dann Folgekosten
von
noch einmal knapp 120 Milliarden Euro zusätzlich. Und wir müssen
bis
2040, also nur für die 30er Jahre. Darüber hinaus geht es natürlich noch viel stärker. Mhm. Aber ich mache es jetzt mal in einem überschaubaren Zeitraum.
Ist schon klar. Aber worum geht es Ihnen? Geht es darum, für Ihre Kohorte, für Ihre Generation zu sagen, Achtung, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt uns nicht immer weitere Bürden aufladen.
Also, das ist die politische Ableitung. Ich meine, die formelle Ableitung ist natürlich erstmal, wir haben es schlicht und ergreifend nicht vereinbart. So, und das Problem ist jetzt, wir laufen in so eine demografische Krise rein in Deutschland, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, jetzt nochmal 120 Milliarden Euro jetzt schon verbindlich zu beschließen für die 30er Jahre. Es besteht übrigens auch gar keine Zeitnot, das jetzt zu beschließen. Kann man auch später noch machen. Mhm. Klüger wäre es, erstmal in der Reformkommission darüber zu diskutieren, dass es klug ist. Ich bin mir sicher, dass die Wissenschaftler sagen, es ist nicht besonders klug. Und dann können wir Folgekosten beschließen, aber nicht bevor die Kommission für die 30er Jahre tagt. Das macht keinen Sinn in der Reihenfolge. Und die Diskussion, die am kuriosesten ist, ehrlich gesagt, und daran sieht man, was eigentlich Generationengerechtigkeit oder das Gegenteil jedenfalls davon ist, es stellt ja gar keiner die Frage, ob wir das Geld überhaupt haben, die 120 Milliarden Euro. Ich bin mir sicher, dass wenn die 120 Milliarden Euro für diese Legislatur anfallen würden, dass dann in Berlin die nackte Panik ausbrechen würde, weil jeder denkt sich, wo sollen wir denn jetzt die 15 Milliarden Euro im Jahr noch zusätzlich einsparen, machen wir eine Steuererhöhung und so weiter und so fort. Und nur weil es in der nächsten Legislatur liegt, sagt man, gut, das muss man jetzt beschließen, wie man es finanziert, das schauen wir später mal. Ich habe nur eine Befürchtung für meine Generation und für die zukünftigen Generationen. Wir müssen auch den nächsten Generationen noch finanzielle Spielräume übrig lassen, weil die nächste Generation hat auch das Recht, ihre zukünftigen Krisen, die wir jetzt ja noch gar nicht vorhersehen können, mit finanziellen Spielräumen zu lösen. Und wenn der Bundeshaushalt nur noch aus Rentenzuschuss, der bis 2029 auf 150 Milliarden steigt, also mit Zinsbelastung, dann haben wir insgesamt ein finanzielles Problem.
Bis 2029 steigt ja auf wie viel der Rentenzuschuss?
Der Rentenzuschuss ist jetzt schon bei 130 Milliarden circa und er steigt in dieser Legislatur über 150 Milliarden Euro. Und wir haben da eben
ein... Das heißt mit anderen Worten, auch das, damit die Zuschauer das verstehen,
ja.
150 Milliarden aus dem Haushalt...
Genau, und der Punkt ist ja, das Rentensystem...
Stecken wir
das Rentensystem,
jedes Jahr
genau.
zusätzlich in die Finanzierung der Rente.
Genau, und das Ding ist ja...
Also fast ein Viertel mit anderen Worten. Ja, das ist die
mehr
Situation,
als, jetzt, schon mehr als ein, jetzt schon mehr als ein Viertel, es ja. läuft auf ein Drittel zu.
Ein Drittel, Entschuldigung.
Und der Punkt ist halt folgender, die Rente ist ja eine Versicherung. Das System soll sich ja eigentlich selber tragen. Also der Bundeszuschuss in einer ideal gedachten Welt beträgt ja null. Ja,
exakt, den sollte es gar nicht geben.
Aber wenn du natürlich ein Drittel des Haushaltes blockierst mit dem Rentenzuschuss und dann kommt noch die Zinsbelastung dazu, die in den nächsten Jahren auch exorbitant ansteigen.
Die werden ansteigen auf ungefähr 60 Milliarden.
60, 70 Milliarden.
Wie früher der Verteidigungsetat war.
Genau, im Jahr.
Im Jahr.
Dann hast du
nur für Zinsen.
Dann hat man hinterher einen Haushalt, eine Haushaltssituation. Ich bin mal gespannt, wie die Haushaltsberatungen dann ablaufen, wo man sagt, naja, wir haben, nehmen wir mal dieses Jahr die Zahl, 500 Milliarden.
Das ist der Haushalt ungefähr.
Genau, Haushalt. 150 kann man schon mal wegstreichen. Dann geben wir noch 75 für die Zinsen aus. Und dann bleibt ja nicht mehr viel, was man für die ganzen anderen Bereiche ausgeben muss. Und das ist einfach eine überwältigende Situation für die Staatsfinanzen in den 30ern.
So, und es gibt noch eine Grafik, Sie dürfen sofort, Herr Lauterbach, die noch mal deutlich macht, Herr Sinn, das, was Sie vorhin unterstrichen haben, das ist sozusagen dieses zunehmende Missverhältnis, ja, die Anzahl der Rentner pro Erwerbstätigen. Wir hatten mal eine ganz andere Situation, wir waren 6 Arbeitnehmer ungefähr für einen Rentner verantwortlich. Heute ist das Verhältnis ungefähr 2:1. Ja. Was bedeutet das, Herr Sinn?
Also beim Sachverständigenrat im letzten Jahr, da steht ja auch die Zahl nochmal. Und das wussten wir schon ewig. Wenn man mal das Jahr 2000 mit dem Jahr 2035 vergleicht, dann verdoppelt sich die Zahl der Rentner relativ zu den Arbeitenden, wenn man das Rentenalter nicht verändert, ja, hypothetisch. Und das zeigt, dass also in gewisser Weise entweder die Renten relativ zu den Löhnen nur noch auf das halbe Niveau haben können oder die Lasten, die die Jungen zu tragen haben pro Kopf, sind doppelt so hoch relativ zu einem anderen Szenario. Und das ist eine Mangelsituation besonderer Art. Die beiden Gruppen werden im Clinch liegen. Und das sehen wir ja jetzt im Beginn dieser Phase, wo man sich ewig streitet darüber, wer wie viel zu kriegen
hat. Also das hat nicht nur eine politische, sondern auch eine gesellschaftliche Dimension,
ja,
das Ganze.
Es ist so, wenn Sie an die Zeit denken vor dem Rentensystem, da ist eine Familie, ja. Und da ist es ja so gewesen, dass bäuerlicher Betrieb zum Beispiel, dass die Jungen die Alten mitfinanzieren mussten. Und wenn da immer gleich viele Junge relativ zu den Alten sind, funktioniert das. Aber wenn da nur noch halb so viele Junge sind, wie es jetzt ist, und die Alten wegen des medizinischen Fortschritts, die leben länger, ja, dann ist da ein Problem. Und dieses Problem muss irgendwie sozialverträglich zwischen Jungen und Alten gelöst werden. Und das war die Regel von 2004, dass eben die Alten dann ein bisschen verzichten im Lebensstandard um ein Viertel und die Jungen um drei Viertel. Nicht? So. Und diese neue Regelung sagt, die Alten sollen überhaupt nicht verzichten und die Jungen tragen die ganze Last. Und das ist, da hat er schon recht, das ist irgendwie für die Jungen nicht tragbar.
Karl Lauterbach will schon die ganze Zeit. Wie geht die Argumentation der SPD, Herr Lauterbach, in dem Zusammenhang? Also die Zahlen kennen Sie doch auch. Sie waren ja sogar, glaube ich, Mitglied in der berühmten Rürup-Kommission.
Genau, und
das heißt, Sie haben sich mit all diesen Dingen schon mal sehr intensiv beschäftigt.
Mache ich auch all die Zeit und also verfolge das nicht nur, sondern ich war damals auch also mit Ulla Schmidt sehr eng in Beratung und habe also an dem Nachhaltigkeitsfaktor damals mitgearbeitet. Ich kenne diese Debatte. Ich will ein paar Sachen jetzt mal richtigstellen. Zunächst einmal, das Aussetzen des Nachhaltigkeitsfaktors war immer so gemeint, auch so vorgetragen, auch in den Rechenkolonnen, dass es danach auf dem Faktor aufsetzt, wo wir dann ankommen. Das heißt, das 1%, was Sie jetzt hier gerade strittig stellen, was Sie sagen, das hätte Bärbel Baas eingeschmuggelt, war immer mitgedacht. Sie haben gesagt, es wird plötzlich da drin gestanden. Das ist eine Unterstellung und das ist auch ein Fehler in dem Sinne. Und zwar deshalb, weil das eine Verschwörungstheorie aufliegt, nach dem Motto, die SPD hat uns hier was reingeschmuggelt, was wir nicht so verabredet haben. Das bringt dann Empörung hervor.
Sie sagen, das war nicht so.
Ich will es so sagen. Ich will es nur zu Ende sagen. Ich habe die komplette Debatte verfolgt. Der Vorschlag ist seit 2018, ist er immer wieder dekliniert worden. Und dass ich dann quasi den Nachhaltigkeitsfaktor aussetze für ein paar Jahre und gehe dann auf das Niveau runter, als wenn ich ihn nie ausgesetzt hätte. Das wäre ein absurder Vorschlag gewesen. Das ist so ähnlich, als wenn ich eine Lohnerhöhung um 6% mache für 5 Jahre und dann verhandle ich nach 5 Jahren wieder um die Lohnerhöhung, tue aber dann so, als wenn es die letzten 5 Jahre keine Lohnerhöhung gegeben hätte.
Sie sagen, da gibt es einen zu harten Abriss.
Dann natürlich, ein harter Abriss, der übrigens dann nur diejenigen treffen würde, die in Zukunft in Rente gingen. Denn diejenigen, die jetzt in Rente sind, die Babyboomer, die schon in Rente sind, die hätten dann davon profitiert und jeder, der danach in Rente ging, also auch ihre Generation, hätte nicht profitiert.
Herr Lauterbach.
Somit, nur zu Ende. Ich habe Ihnen eben geduldig zugehört. Sie haben
das ist
sehr
auch spannend. Man muss da einmal ein bisschen sich die Ruhe nehmen,
genau,
wirklich reinzugehen.
Dann
versteht man das Thema nicht.
Genau.
Sonst einmal das Argument zu Ende und dann würde mich echt interessieren, was Sie erwidern.
Genau, ich will das also zu Ende bringen. Das war so immer vorgetragen. Und daher wird das übrigens auch nicht bestritten vom Bundeskanzler. Der sagt ja auch nicht, dass Bärbel Baas da etwas reingebracht hätte, was oder Herr Dobrindt, diejenigen dabei gewesen, von den Kabinettsmitgliedern, haben ja alle auch diesen Vorschlag durchs Kabinett gebracht, sagt ja, von denjenigen dabei gewesen sind, ja, sagt ja niemand, die SPD hat jetzt etwas reingebracht. Man kann gegen diese Vorgehensweise sein, aber es ist brandgefährlich, hier eine Räuberpistole zu erzählen. Das hat Frau Baas reingeschmuggelt. Das ist nicht der Fall.
Ich habe es dir auch gar nicht erzählt.
Sie haben gerade gesagt, das wäre dann da plötzlich drin gewesen. Das wäre nicht das gewesen, was abgemacht gewesen wäre. Es war das, was abgemacht war.
Nein.
Das war doch, es war das, was abgemacht war. Und der Vorschlag ist unverändert seit 2018. Hubertus Heil, wir haben den damals in der Ampel nicht mehr umsetzen können. Aber der Vorschlag liegt seit Jahren vor.
Okay.
Man kann anderer Meinung sein. Da kommen wir gleich zu. Ich glaube auch, dass wir eine große Rentenreform benötigen. Aber hier machen Sie aus meiner Sicht einen Fehler in zweierlei Hinsicht. Erstens, diese Unterstellung ist falsch. Das bringt Gift in die Debatte, auch in der Koalition. Und zum Zweiten, wenn ich jetzt die Ausgaben insgesamt betrachte, diese 120 Milliarden, das sind insgesamt von 25 bis 2040 1,5% der gesamten Rentenausgaben. Wenn Sie hier die Koalition sprengen für 1,5% der Rentenausgaben, dann machen Sie einen Mega-Fehler, weil das ist es de facto nicht wert. Wir brauchen eine große Reform, da hätte ich auch selbst Vorschläge, wir kommen so nicht weiter. Aber das ist hier der falsche Anlass, weil es ist nicht redlich, weil es war so verabredet und es ist auch nicht wert, denn die Summen sind, die stehen nicht dafür. Es sind 1,5% der Gesamtausgaben in der Rente bis 2040. Mehr ist es nicht.
Also ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Wenn vereinbart war, bis 2031 sind die 48% fest und danach ist noch nichts fest und jetzt plötzlich ist es fest. Das ist ja ein Unterschied. Denn eigentlich sind die 48% ja nicht zu halten. Das ist nochmal das Thema, was man damals schon erkannt hat. Die müssen ja allmählich fallen.
Die fallen
was
auch
nicht
danach.
Heißt, das haben wir diskutiert, dass die Renten fallen, sondern nur die Renten in Relation zu den steigenden Löhnen fallen.
Das ist ja bekannt.
So, und das muss man doch mit diskutieren können. Das kann man doch nicht jetzt schon für zukünftige Legislaturperioden festlegen.
Nee,
das heißt, die Wähler, die später das Parlament wählen, die haben gar nichts mehr zu sagen. Das wird jetzt schon alles festgelegt.
Nee, das wird ja nicht festgelegt.
Argument zu Ende.
Das stimmt auch nicht.
Ja, da muss man warten, bis neue Mehrheiten sich gebildet haben. Dann kann man neu darüber diskutieren.
Wir haben das ja auch die Rentenkommission.
Das ist doch noch
ja nicht
weit
für immer
festgelegt.
Fakt ist, es ist nicht in dieser Deutlichkeit festgehalten. Es gibt
im
jetzt
Koalitionsvertrag.
Im Koalitionsvertrag. Ja. Es gibt jetzt so Spekulationen. Anke Rehlinger hat letzte Woche bei mir im Interview gesagt, diejenigen, die dabei waren, die wissen, wie es gemeint war. Also das klingt, als hätte es da irgendeine inoffizielle Verabredung noch gegeben, aber steht in dieser Form nicht im Koalitionsvertrag. Das müssen wir einmal festhalten. Das heißt, es sind beide Lesarten möglich.
Ich will noch mal, sowohl Frau Mosbauer, ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ne?
Da Lass steht nicht drin, wir starten dann
einmal
bei 48.
Den Satz bitte, der im Koalitionsvertrag wirklich steht. Ja, wie werden das Rentenniveau bei 48% gesetzlich bis zum Jahre 2031 absichern. Das ist der Satz, der im Koalitionsvertrag steht. Zum Streitpunkt wird der Gesetzesentwurf, in dem plötzlich sich ein weiterer Satz findet. Und das ist der hier. Auch nach 2031 liegt das Rentenniveau um 1 Prozentpunkt höher als im geltenden Recht.
So. Genau, und der Streit, der geht jetzt darum, machen wir bei 48% weiter oder fallen wir zurück auf das Niveau, wo wir wären, hätte der Nachhaltigkeitsfaktor die ganze Zeit gegolten, 47%. Und ich finde, am Ende kann man nicht sagen, wir bleiben bei unseren Maximalpositionen, wenn es eben diesen Spielraum, Interpretationsspielraum gibt. Das Problem, das die junge Gruppe jetzt hat, ist, dass der Kanzler sich auf die Seite der SPD gestellt hat. Dadurch hat die SPD natürlich relativ wenig Motivation zu sagen, okay, wir kommen jetzt der jungen Gruppe entgegen. Aber auch der Kanzler war nicht ganz konsistent in seiner Lesart bislang, denn er hat die letzten Wochen immer mal Signale auch Richtung junge Gruppe und Junge und Jung gesendet, wo er gesagt hat, ich habe euer Anliegen verstanden, ich stehe da auf eurer Seite, jetzt paraphrasiert, aber ich gucke mir das nochmal an und ich kümmere mich drum. Also so nach dem Motto, ich mache das zur Chefsache und wir gehen da noch mal ran.
Und ich sehe das im Prinzip so wie ihr.
Genau.
Das ist das Versprechen.
Der Punkt bei der Vertragsauslegung ist doch der Wortlaut. Und im Wortlaut steht, bis 31 und nicht über 31 hinaus. Und die Methode Vertragsauslegung, wer war irgendwo dabei, die gibt's halt nicht. Und man muss einen Vertrag so auslegen, wie er im Wortlaut gilt. Und darüber hinaus spricht auch die politische Entstehungsgeschichte dafür, das nur bis 31 zu regeln.
Denn was meine Frage, es steht hier im Raum, ganz kurz, es fiel die ganze Zeit das Wort Verschwörungstheorie.
Ja.
Also harter Vorwurf im Raum, nämlich, dass Sie sich irgendeinen Verschwörungsmist ausdenken und damit die Leute sozusagen auf die Bäume treiben und dass Bärbel Baas da gar nichts rein. Ja.
Also ich glaube, wir müssen hier schon konzentriert arbeiten und vernünftig argumentieren. Es ist ja keine Verschwörungstheorie, dass diese 120 Milliarden Folgekosten auftauchen. Es ist auch keine Verschwörungstheorie, dass die Koalitionsverhandlungen so gelaufen sind, so wurde mir zumindest davon berichtet, dass die SPD das bis 39 sichern wollte, wie es ja in der Ampel der Fall war, oder der Fall gewesen wäre, und die Union es eben den Nachhaltigkeitsfaktor nicht abschaffen wollte. Und am Ende des Tages hat man sich gesagt, naja, wir machen jetzt Folgendes. Wir einigen uns bis 31, dann gibt es eine Menge Kosten bis 31. Und für die Zeit der 30er Jahre, und ich habe gerade beschrieben, warum das so relevant ist, demografisch, da machen wir eine Kommission und die soll sich um diese Zeit kümmern. Und deswegen sollten wir dieser Kommission jetzt auch nicht im Ergebnis vorschreiben, sondern diese Kommission sollte die Chance haben, die Wissenschaftler sollten die Chance haben, auf einem weißen Blatt Papier zu beginnen und nicht mit einem negativen Saldo von 120 Milliarden zu beginnen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Und da hat Herr Winkel auch wirklich einen Punkt. Und das war das, weil Sie ja vorhin so diese doch sehr harte Kritik an Merz einmal vorgebracht haben von mir. Das ist das, was ich mit Offenbarungseid auch bezeichnet habe, dass der Kanzler ja auch beim Deutschlandtag bei der Jungen Union auf die Frage, was spricht eigentlich inhaltlich jetzt für diese Mehrkosten von 120 Milliarden Euro, die Antwort geliefert hat, gar nichts. Ja. Und das ist ja irgendwie Voodoo-Politik, dass man sagt, es spricht nichts dafür, aber bitte, aber wir beschließen trotzdem das jetzt. Ja. Und im besten Fall gibt es dann eine Rentenkommission, die das alles wieder rückabwickelt. Also das ist ja noch nicht mal mehr die Simulation von Gestaltungsanspruch, wenn man Dinge beschließt, die dann aber im besten Fall wieder rückabgewickelt werden sollen. Und da hat die junge Gruppe natürlich einen Punkt, dass man damit Dinge vorfestlegt. Und wenn es einmal rechtsverbindlich ist und in Gesetzesform gegossen, dann verstehe ich natürlich auch die Jungen in der Union, die sagen, naja, warum sollte die SPD dann ein Dreivierteljahr später, wenn eine Kommission getagt hat und vielleicht dann doch zu dem Ergebnis kommt, das war nicht so eine gute Idee und wir machen das wieder rückgängig. Warum sollte die SPD dann mitgehen?
Erstmal, ich will das Ganze mal so ein bisschen darstellen, wie das nach außen wirkt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier also sagen, wie es gewesen ist. Weshalb also steht der Kanzler hier auf der Seite der SPD? Weil er genau weiß, dass es so gemeint gewesen ist. Er weiß,
das ist ihm aber erst vor zwei Wochen offenbar.
Ja, es war aber so gemeint und daher also steht er zu seinem Wort. Das ist so gemeint gewesen, so wie es immer so gemeint war. Das war 2018 so gemeint, als wenn der Ampel das machen wollten, war es so gemeint. Das heißt, der Nachhaltigkeitsfaktor wird ausgesetzt und dann geht es von dem Niveau danach, wenn er wieder eingesetzt wird, geht's runter. So haben wir es übrigens auch früher, als es schon mal ausgesetzt gewesen ist, haben wir es auch gemacht.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Ja, lassen Sie mich ja trotzdem kurz ausführen, ja. Können Sie gleich zukommen. Genau. Somit, also ich bin ja für alle Dinge bereit und sage gleich auch etwas größeren Rentenreformen, die wir dringend benötigen. Aber ich glaube, das ist der falsche Streit hier, weil das ist trägt einen Streit in die Koalition hinein, der den Kanzler beschädigt, schon beschädigt hat, der unsere Zusammenarbeit beschädigt und zum Schluss ist der Streitwert, um den wir hier reden, der ist zu gering. Jetzt sage ich aber
der Streitwert ist zu gering.
Der ist zu gering.
Ganz Sie genau, sagen das
weil
jetzt
das, weil es 1,2 oder 1,4 oder 1,5 Prozent der gesamten Rentenausgaben
sind.
Milliarden ist als Streitwert nicht zu klein.
Ja, lassen Sie mich
Steuerzahlergeld, 120 Milliarden Euro, die wir nicht haben.
Ja, das ist so nicht so zu vertreten. Zunächst einmal, das Geld ist dann ja nicht weg, sondern das Geld wurde dann tatsächlich.
Aber lassen Sie mich noch nicht da. Das Geld ist noch nicht mal da.
Lassen Sie mich aber trotzdem, ausführen, also was dagegen steht. Wenn wir diese 120 Milliarden, die würden dann tatsächlich also den Rentenwert ein Stückchen länger stabilisieren, also jetzt ist, würden große Reformen nicht, das wird das nicht überflüssig machen. Aber dafür zersprenge ich eine solche Koalition nicht. Und jetzt will ich, das ist aber das, was hier auf dem Spiel steht. Und jetzt will ich doch, das werden Sie sehen. Und jetzt der zweite Punkt. Also
so redet man noch nicht miteinander.
Ja, aber warten wir einfach ab. Aber jetzt sehen wir also das mal aus der Perspektive der Bürger. Ich war gestern zum Beispiel bei einer Veranstaltung, habe ich mit vielen älteren Leuten gesprochen, Köln-Mühlheim. Und was hören denn ältere Leute, wenn die diese Debatte verfolgen? Ältere Leute, die sozusagen in Köln-Mühlheim, das gentrifiziert dort, die Miete nicht mehr bezahlen können, die Mieten steigen. Wo es dann heißt, also kommt aus den Reihen der Union der Vorschlag, die Medikamente sollen nicht mehr bezahlt werden. Dann heißt es, ein Pflegegrad soll abgeschafft werden. Dann heißt es, die Renten sollen nicht steigen. Die älteren Leute hören jeden Tag, dass ihre Ausgaben, ihre Sozialausgaben für den Staat zu teuer sind. Und das ist ein Unzufrieden. Das ist ein Unzufrieden.
Jetzt müssen Sie doch mal, jetzt sind wir genau da.
Ich will die Perspektive
also,
dieser
Herr Lauterbach,
Leute,
dieses Klein-Klein, was Sie jetzt zwischen den Parteien haben, das ist geradezu schrecklich. Das ist nicht in Ordnung. Es geht doch um die fundamentale Frage, ob die Jungen Lasten zu tragen haben oder die Alten. Dafür warum reden wir nicht darüber, dass die Belastung der Jungen fixiert wird und das Rentenniveau endogen sich dann ergibt?
Ich bin für eine Rentenreform, aber ich will Ihnen
die ganze Diskussion geht nicht, nur von der einen Seite her und die andere Seite wird überhaupt nicht betrachtet.
Denken Sie aber folgende Dimension mit. Es geht nicht nur um den Konflikt Jung gegen Alt, sondern es geht auch um den Konflikt Arm gegen Reich. Weil die Rente ist für ärmere Menschen ein unfassbares Verlustgeschäft. Ärmere Menschen, die ein Leben lang eingezahlt haben, erreichen zu 25% das Rentenalter gar nicht. Die haben nur eingezahlt, kriegen keinen Euro raus. Diejenigen, die wenig verdient haben, nachher Rente beziehen, die leben im Durchschnitt in Rente noch 12 bis 13 Jahre. Diejenigen, die gut verdient haben, leben 20 Jahre und mehr. Das heißt, die Rendite ist für Einkommensstärkere 50% höher, wenn ich die Rente überhaupt bekomme, als für Ärmere. Die Ärmere, die haben in der Regel vielleicht 200 Euro mehr, als wenn sie nie gearbeitet hätten, auch wenn sie ein Leben lang eingezahlt haben. Das heißt, die Reduktion dieser Debatte auf Jung gegen Alt ist zu knapp, sondern wir müssen es auch sehen, wohlhabend gegen nicht wohlhabend. Und diese Gerechtigkeitsdimension ist viel größer. Weil hier sprechen wir über 1% und
da muss man sagen, es gibt einen Kapitalbetrag, der kann verbraucht werden bis zum Lebensende für jeden. Wollen Sie das denn sagen? Das geht doch auch nicht. Können ja die Leute nicht bestrafen dafür, dass sie älter waren.
Nein, das soll ja auch nicht sein.
Ja, aber es läuft darauf hinaus.
Nein, das läuft nicht darauf hinaus. Man könnte zum Beispiel auch unterschiedliche Haltelinien haben, die davon abhängen, wie viel jemand verdient hat, denn davon hängt die Lebenserwartung ab.
Also an den Punkt einmal Carina Möllbauer und dann
Dimensionen, die
wir mitbedenken müssen. Lebensführung man hat.
Genau deswegen war ja auch die Semantik, die Merz da bemüht hat, auf dem Deutschlandtag so fatal, wie ich finde. Denn er hat von einem Unterbietungswettbewerb gesprochen, beziehungsweise der Jungen Union Unterbietungswettbewerb beim Rentenniveau vorgeworfen und bläst ja damit genau in dieses Horn, also dass es um irgendwie Rentenkürzungen oder so gehen
Frau
könnte.
Müsbauer,
und
Sie
da muss man einmal sagen, dass das, was die Junge Union fordert, eigentlich das ist, also zurück zum Nachhaltigkeitsfaktor, eingeführt von einer sozialdemokratischen Sozialministerin, also nicht jetzt irgendein neoliberales Teufelszeug. Ja. Und dann hat er ja gleichzeitig auch auf die Seniorenunion verwiesen und gesagt, so nach dem Motto, da will ich mich ja auch noch blicken lassen, was ich erstens mal ein total opportunistisches Argument finde angesichts der desolaten Lage der Sozialsysteme. Also da finde ich, erwarte ich von einem Kanzler schon Führung, insofern, dass er hingeht, auch zu den betroffenen Wählergruppen und sagt, passt auf, wir haben hier ein Problem, nennt sich irgendwie demografischer Wandel so. Und die Also ich glaube auch, dass diese Ansprache durchaus möglich ist, auch bei älteren Menschen, weil die sind nicht so einfach gestrickt, so nach dem Motto, man wirft denen irgendwie einen Köder hin und die beißen an und sagen nach uns die Sinnflut. Die sind durchaus auch reflektiert und überlegen, was bedeutet das für das System, für meine Kinder und für meine Enkel.
Weil Sie das gerade ansprechen, vielleicht schauen wir uns die entsprechende Passage einmal an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Frau Möllbauer, aber ich war überrascht davon, wie wenig Würdigung dieser Satz dann hinterher in der medialen Betrachtung erfahren hat. Weil dieser Satz ist der in Wahrheit verräterischste Satz der gesamten Rede. Schauen Sie mal kurz rein.
Wir haben uns verabredet, die gesamte Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten und euch herzlich bitten, nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. Ich möchte uns jedenfalls nicht in einem Unterbietungswettbewerb sehen, wer bietet sozusagen das niedrigste Rentenniveau an. Liebe Freundinnen und Freunde, damit gewinnen wir keine Wahl.
So, geht es darum? Damit gewinnen wir keine Wahl?
Ja, natürlich hat er die 21 Millionen Rentner im Blick. Aber die Frage ist halt eben, ob man sich dann da irgendwie dem unterwirft und sagt, wir dürfen nicht an die Rente ran, nee, weil die könnten möglicherweise uns die Stimme entziehen. Oder ob man vielleicht auch den Schwerpunkt in dieser ganzen Diskussion verlagert und sagt, naja, wir müssen zum Beispiel auch über die Beiträge sprechen. Also dann nehmen wir halt in Kauf, dass die Beiträge explodieren. Lieber,
können wir bitte nochmal auf diesen Satz? Also der Satz kommt von dem Mann, der sagt, ich habe keine Angst vor Wörtern wie sozialem Kahlschlag. Deutschland braucht dringend Reformen. Der ein ums andere Mal den Herbst der Reformen ausruft. Der sagt, das mit diesem Ausruf an den Sozialstaat geht so nicht weiter. Wir brauchen eine Neuverabredung. Und dann sagt er, und die brauchen wir vor allen Dingen deswegen, damit wir in Zukunft weiter Wahlen gewinnen. Geht es um Wahlen gewinnen oder geht es hier ums Land? Geht es um Sozialsysteme? Worum geht es hier?
Worum sollte es gehen? Ja, ums Land. Darum, die Sozialsysteme fit für die Zukunft aufzustellen. Genau, worum geht es? Naja, nach dem Satz könnte man denken, ja, er hat schon die nächste Wahl im Blick. Und in der Unionsfraktion macht das böse Wort von der asymmetrischen Demobilisierung schon die Runde. Wir erinnern uns an Merkel, die sich ganz gezielt auf Themen gesetzt hat, die sonst von der SPD adressiert wurden, um da quasi auch Mobilisierungspotenzial für den politischen Gegner zu nehmen. Also wie gesagt, der ein oder andere aus der eigenen Fraktion fühlt sich daran erinnert.
Wie war denn die Stimmung in der Halle, als das ankam?
Naja, das war teilweise gespenstisch ruhig. Applaus gab es am Ende eigentlich nur noch in der Aussprache für die sehr, sehr kritischen Fragen. Sehr dezent für Merz. Also es war dann am Ende noch so ein Höflichkeitsapplaus zum Abschied. Aber also die Stimmung war schon, gerade wenn man Söder am nächsten Tag erlebt hat. Ich meine, Sie müssen das jetzt ein bisschen beschönigen, aber es war schon nicht gut.
Herr Sinn, ganz kurz, wenn Sie das hören, so werden wir keine Wahlen gewinnen, wenn wir das so machen. Wie geht's Ihnen dann?
Ja, da hat er ja wahrscheinlich recht, weil die Leute, die betroffen werden...
Darf es ernsthaft darum gehen?
Ja, nein,
angesichts einer Situation,
das will ich ja gerade sagen. Die Leute, die wirklich betroffen sind, die wählen ja noch gar nicht. Das sind Kinder, die noch nicht wählen dürfen. Es sind Kinder, die noch gar nicht geboren sind. Wir müssen ja Deutschland aufstellen für die Zukunft. Wir müssen wettbewerbsfähig werden. Das muss man doch auch im Blick haben. Er muss ja auch, und wir alle als Wähler müssten eigentlich auch an zukünftige Generationen denken und nicht sagen, nach uns ist die Welt zu Ende und es ist mir vollkommen egal, was ist. Mhm. Ich meine, ich hoffe mal, dass jeder Deutsche, auch wenn er keine Kinder hat, die Menschen, die hier im Lande leben, nachdem er tot ist, auch mit im Blick hat. Und da darf man nicht einfach eine Politik machen, die jetzt zum Vorteil irgendwelcher Gruppen ist, sondern eine gewisse Verantwortung für die Zukunft muss da sein. Und das spricht gegen eine exzessive Verschuldung und verspricht auch gegen diese ganzen Verschiebebahnhöfe, die wir haben, spricht dagegen, dass wir das Schuldengeld nehmen, um den Staatsetat aufzufüllen für soziale Zwecke, um die Lasten, die nun mal da sind, und nicht auch da erscheinen zu lassen.
Wie oft hatten wir uns versprochen, diese neuen Schulden, da werden wir uns disziplinieren, die benutzen wir nur für Infrastrukturprojekte, die benutzen wir nur, um das System fit zu machen. Echte Investitionen, nichts Konsumtives.
Ja, das ist ja jetzt inzwischen ausgerechnet worden. Die Hälfte geht irgendwie in andere Zwecke und ist gar nicht für die Infrastruktur.
Ist das ein weiteres gebrochenes Versprechen?
Ja, natürlich. Natürlich ist das ein weiteres versprochenes. Aber da haben also natürlich alle Seiten ihre Beteiligung dran. Da kann man jetzt bestimmt nicht Merz verantwortlich machen. Da würde ich aber mehr auf die andere Seite schauen.
Aber der Punkt ist, dass er die Projektionsfläche war für
Entschuldigung.
der Punkt
ja,
ist,
auf die SPD schaue ich da, ganz konkret in dieser Regierung. Denn das sind Maßnahmen, die sie halt wollte. Sie wollte die Verschuldung auch für soziale Zwecke. Und das geht nicht, weil die Schuldenlasten bei den Kindern liegen, die nicht wählen können und die noch nicht geboren sind. Und die auch müssen wir im Blick haben bei der ganzen Debatte.
Das ist ja sehr abstrakt. Sie
tragen das ist nicht sehr abstrakt, das ist ganz konkret. Nee,
ich habe es ja immer gerne. Ich bin wirklich immer gerne am Faktischen und am Konkreten.
Ja.
Dann bringen Sie doch ein Beispiel, wo wir jetzt aus dem Sondervermögen Infrastruktur etwas bezahlen, was rein konsumtiv ist, also keine Investition, was die SPD durchgesetzt hat. Ja, bringen Sie doch ein Beispiel.
In der Regel zum Beispiel werden die Abschreibungen mit aus diesem Topf bezahlt. Das ist aber nicht gedacht, sondern es sollte ja neues Kapital sein. Es gibt ja eine Studie dazu vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ich bin immer gerne konkret. Ich kann jedes Beispiel bedienen. Zunächst einmal, also wir haben im Koalitionsvertrag haben wir abgemacht, dass die Investitionsquote bei 10% bleibt. Darunter dürfen wir nicht fallen. Das ist bedient worden, genau wie es vereinbart haben. Und diese Abschreibungen,
die Investitionen, aber als Bruttoinvestitionen. Genau, aber die gemeint. Und das ist eine Mogelpackung. Es kommt ja auf den Zuwachs des Kapitalbestandes.
Der Bürger muss wirklich dann konkret. Die Abschreibungen, um die es hier geht, das sind Abschreibungen auf Investitionen. Das heißt also, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es geht um Investitionen. Bringen Sie einfach ein Beispiel, weil Sie es gerade gesagt haben. Bringen Sie doch einfach ein Beispiel, wo wir aus dem Investitionstopf eine Sozialleistung bezahlen, die wir eigentlich sonst nicht gemacht hätten. Bringen Sie ein Beispiel.
Ein Problem ist das können Sie ja nicht eins zu eins zurechnen, aber man kann ausrechnen, wie viel dann wirklich in die Nettoinvestitionen fließt. Und das ist ja nur die Hälfte.
Sie haben bis zum Ende der Sendung.
Der Bericht liegt ja vor vom Deutschen Institut für Wirtschaft.
Sie können bis zum Ende der Sendung konkreter werden.
Es gibt verschiedene Studien, sagt Frau Mössbauer, die belegen das. Jeder zweite Euro geht woanders hin.
Genau. Ja. Aber was ich eigentlich noch mal sagen wollte, das Tragische an Merz ist eigentlich, dass er ja gerade diese Projektionsfläche war für viele Hoffnungen und viele Wünsche. Gerade eben die Junge Union, das war ja so die Fankurve, die er lange hatte, die in ihm ja so diesen Anti-Merkel gesehen haben und jemand, der auch unerschrocken vorangehen würde, der vielleicht auch aufgrund seines Alters nicht mehr so viel zu verlieren hat, vielleicht auch nicht auf die nächste Wahl eben schon schielt und deswegen gerade im Bereich der Sozialreform mal dann auch diese tiefgreifenden Reformen umsetzt. Und unbequeme Entscheidungen trifft. Und genau da hat er jetzt die Hoffnung auf jeden Fall nicht erfüllt und ziemlich viel Enttäuschung produziert.
Johannes Winkel.
Es ist schön, dass ich mich auch mal zu dem Parteitag äußern darf.
Ja, ich habe gleich noch ein paar mehr Fragen an Sie.
Gut. Ich glaube, das war kein einfacher Auftritt, weil wir natürlich schon über die Frage gesprochen haben, wie sieht es jetzt der Kanzler? Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, im Ergebnis aber auch nicht so weit auseinander. Wir haben
das ist das, was ich vorhin angekündigt habe. Machen Sie ruhig weiter.
Ich mache gerne weiter, Herr Lanz.
In der Sache. Mich interessiert gleich mal die Sache.
Wir haben eine inhaltliche Übereinstimmung, dass wir sagen, wir wollen die 120 Milliarden für die 30er nicht. So, das ist ja konsequent.
Mit wem haben Sie die?
Mit Friedrich Merz. Wenn er sagt, ich halte davon nichts, dann hält er davon genauso wenig wie wir, weil wir halten davon auch nichts.
Entschuldigung.
Zweitens. Der zweite Punkt ist...
Er stimmt diesem Gesetzesentwurf
Sekunde,
hat Sie darum gebeten, Sekunde. Diesem Gesetzesentwurf
Sie
zuzustimmen?
Sie müssen mich erstmal aufs Feld.
Ja, aber man muss ja einen Punkt machen, wenn er zu machen ist. Also das ist ja
also inhaltlich sagen wir beide, wir wollen es nicht. Der zweite Konsens ist, wir sagen...
Herr Winkel, was machen Sie jetzt hier?
Nein, lassen Sie mich einfach mal ausführen.
Nee, ich komme schon zum Wortklauberei und der Versuch, eine Blendgranate nach der anderen zu werfen, damit irgendwann keiner mehr versteht, worum es eigentlich geht. Okay, dann kommen Sie jetzt bitte zum entscheidenden Punkt. Ja. Wir vergessen, was Sie eben gesagt haben.
Also, inhaltlich wollen wir die 120 Milliarden beide nicht. Zweitens, wir sagen auch beide den gleichen Weg, wie die verhindert werden soll, nämlich durch die Rentenkommission, die eine Reformkommission werden soll. Der Dissens, ehrlich gesagt, liegt jetzt in der Frage, machen wir erst den verbindlichen Beschluss für die 30er Jahre, und deswegen komme ich ja zum Punkt, keine Sorge, machen wir erst den verbindlichen Beschluss für die 30er Jahre und sprechen dann darüber, wie wir es verhindern.
Das heißt, beschließen wir es erst und dann holen wir es wieder zurück.
Exakt, oder?
Oder
diskutieren wir es nicht. Oder diskutieren wir in der Rentenkommission erst und beschließen dann.
Die SPD sagt, basta. Der Gesetzentwurf geht genauso durch oder nix, dann fliegt die Regierung.
Also erstmal ist es unseriös,
Ist und, egal, wie das ist.
Und hier von Verschwörungstheorien zu sprechen, von Sprengen der Koalition zu sprechen, so ehrlich
gesagt. Wollen wir uns einmal kurz den SPD-Chef anhören? Ganz kurz?
Ja, gerne.
Aber, also, der sagt exakt das, was Friedrich Merz ungefähr so auch sagen würde. Bitte schön.
Wir stehen dafür, dass Menschen, die hart gearbeitet haben, in diesem Land eine auskömmliche Rente bekommen. Und ich sage euch in aller Klarheit, an diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden. Und das ist gerecht, liebe Genossinnen und Genossen.
So, und genau dafür hat Friedrich Merz bei ihrem Deutschlandtag geworben. Genau dafür.
Ja, dafür hat er bestimmt nicht geworben.
Ja, doch.
Aber wenn der Minister sagt, wir haben jetzt einen Gesetzentwurf beschlossen im Kabinett und daran darf nichts mehr geändert werden, dann hat er ja eine entscheidende Institution vergessen in unserer Demokratie, nämlich den Deutschen Bundestag. Mhm. Und Gesetzgeber ist ja Gott sei Dank nicht das Kabinett,
ja,
sondern Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag.
Jetzt kommen Sie ins Spiel. Jetzt wird es wirklich spannend gerade. Das heißt, genau. Ihre 18 Stimmen wird es dafür nicht geben?
Wir sind jetzt in einem parlamentarischen Verfahren. Und wir werden uns dieses Gesetz, was uns die Bundesregierung vorgelegt hat, werden wir uns genau anschauen, werden es diskutieren.
Aber was heißt das? Werden Sie zustimmen oder werden Sie nicht?
Wir werden uns anschauen und werden es diskutieren. Und wir
wenn
brauchen
es so bleibt,
an dem,
wie es ist.
Und wir brauchen an dem Gesetz, in der Substanz, brauchen wir Änderungen. Man kann jetzt viel reden über irgendwelche Seiten, symbolische Dinge. Wir brauchen
der Satz war ja unmissverständlich und klar. Ich habe heute schon viel darüber gelernt, was Sätze so wert sind. Also es kommt offenbar auch darauf an, was eigentlich gemeint ist. Muss man dann den Leuten auch mal sagen.
Ja.
Der Satz von Klingbeil, ich glaube, der war tatsächlich genauso gemeint, wie er klang. Das Ding geht entweder so durch oder ansonsten haben wir ein veritables Problem.
Ja, ein Problem schon, aber die Koalition wird deswegen nicht zerbrechen. Müssen wir mal überlegen, was das bedeutet, wenn die SPD aus der Koalition rausginge. Dann wäre Merz ja immer noch Kanzler.
Wir haben
ein konstruktives Minderheitsvotum.
Über dieses Szenario reden wir gleich.
Er kann sich dann wählen lassen mit seinen Vorschlägen,
aber
von denen
ich kann ihn da jetzt nicht rauslassen,
Herr Sie. Sofort.
Ja, ist schon klar.
Und davor wird die SPD Angst haben, weil sie dann ja gar nichts mehr zu sagen hat mit ihren 13%.
Das heißt, Ihre Prognose ist, die SPD wird einknicken?
Ja, sicher. Der Satz kommt raus.
Wenn der Satz nicht rauskommt, Herr Winkel, stimmen Sie dann zu?
Das kann die SPD gar nicht.
Wir haben eine klare Position gefasst. Wir wollen an dem Gesetz Änderungen in der Substanz. Substanz heißt die 120 Milliarden und nicht...
Ja, das heißt, der Satz muss raus.
Genau.
Wenn der Satz nicht rauskommt, stimmen Sie nicht zu.
Wenn er sich in der Substanz nichts ändert, stimmen wir nicht zu.
Was ist der Trick mit der Substanz? Was ist das? Warum? Sie sind ja Jurist.
Ja.
Also es gibt natürlich, was genau meinen Sie damit? Können Sie das den Leuten mal erklären?
Wir werden das jetzt diskutieren. Und es gibt natürlich
was heißt denn in der Substanz, Herr Winter?
Da werden verschiedene Maßnahmen diskutiert, inwiefern man dieses 48%-Niveau in den Jahren danach relativ schnell möglicherweise abschmilzt, also die Steigerungen dann stärker gekürzt werden wieder, dass man insgesamt vielleicht keine 120 Milliarden Mehrkosten hat, sondern 20, 30 oder so.
Nein, darum geht's nicht. Darum geht's nicht.
Also da laufen wir auf jeden
Fall. Es geht schon darum, diese Folgekosten zu verhindern.
Wie diese 120 genau? Milliarden.
Diese 120, darum geht's. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen,
60 ist okay.
Es geht darum, die 120 Milliarden zu verhindern. Deswegen, das ist die Substanz. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt technische Wege, wie man das ändern kann.
Machen Sie es mal klarer, deutlicher, genauer?
Es gibt verschiedene Wege, wie man das Rentenniveau danach über mehrere Jahre strecken kann. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege.
Können wir nochmal die Grafik sehen, dann kann man das sehr deutlich zeigen. Kann Ihre Leute die nochmal zeigen?
Ja, können wir nochmal die Grafik zeigen,
bitte. Fakt ist, dass für diese Lösung die SPD sich irgendwie ein bisschen bewegen muss. Und Merz hat jetzt ja so ein Husarenstück geschafft, dass er auf dem Deutschlandtag sowohl die SPD als auch die junge Union, als auch sich selbst irgendwie eine Sackgasse manövriert hat, wo keiner so richtig rauskommt.
Nur, was heißt, die SPD muss sich bewegen? Es ist die Pflicht, der SPD-Abgeordneten in einem parlamentarischen Verfahren teilzunehmen. Man kann nicht einfach sagen, wir haben es in der Bundesregierung beschlossen und das ist jetzt das Gesetz. Und jeder, der als Parlamentarier sagt, ich habe meine Idee, lass mal diskutieren.
Sie hoffen auch auf Abweichler in der SPD?
Nein, ich hoffe erstmal auf eine Gesprächsbereitschaft im Deutschen Bundestag. Das ist mein Job.
Sie haben doch gesagt, in der Substanz. Wenn sich das in der Substanz nicht ändert.
Wenn sich es in der Substanz nicht ändert, Herr Lanz, um mal ganz klar zu sein, dann gibt es für das Gesetz Stand jetzt keine Mehrheit. Und ich persönlich würde auch nicht zustimmen.
Ja, schauen Sie mal jetzt auf die
Grafik. Hat ein bisschen gedauert, aber geht doch.
Mal kurz erläutern. Da haben wir doch die Grafik. Lassen Sie mich doch mal kurz. Ja. Also von 48 geht das horizontal weiter bis 2031, weil das beschlossen ist.
Richtig.
Wenn dann der Nachhaltigkeitsfaktor wirkt und das Gesetz gilt und sonst nichts beschlossen wird, dann springt das runter. Das ist das, was Herr Lauterbach vorhin gemeint hat. Und dann entsteht dieser große Verlust, der da jetzt schraffiert ist. Was man machen wird, und dann werden Sie wahrscheinlich sagen, na ja, das ist ja das, was wir wollten. Man wird jetzt bei dem Knick, wo das circa steht, so allmählich runtergehen nur. Nicht? Und dadurch wird diese Summe verkleinert und dann reduziert sich dieses relative Rentenniveau auch. Das könnte
das heißt,
ein möglicher
es geht
Kompromiss
um eine kleinere
sein,
Summe.
Mit dem Sie da irgendwie rauskommen aus der Schicht.
Es geht um eine kleinere Geschichte. Summe. Darum
ja.
geht's.
Ja. Es wird dann verkleinert. Es sind dann nicht mehr 120 Milliarden. Es ist dann vielleicht noch auf die Hälfte.
Herr Winkel, wenn da am Ende 60 Milliarden steht, würden Sie dann zustimmen?
Ich glaube, man muss da mal auf den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Aber uns geht's schon um die 120 Milliarden. Weil, ich habe es ja am Anfang gesagt.
Also alles
niemand,
oder nichts?
Niemand... Alles oder nichts sind immer so Aussagen, die man später
bereuen
Sie
sagen, es geht
kann.
Ihnen um die 120 Milliarden. Ich habe Ihnen eben, das ist ja offenbar hier wie auf dem, weiß ich, wie im Casino. Ich habe Ihnen 60 Milliarden angeboten. Sie sagen, nee, uns geht schon um die 120.
Es geht um die Substanz und es geht um die 120 Milliarden. Mhm. Die müssen wir versuchen rauszubekommen. Und dafür müssen wir erstmal im Deutschen Bundestag miteinander sprechen und nicht einfach nur sagen.
Was haben Sie denn Merz mit auf den Weg gegeben? Was soll er denn für Sie rausholen? Bei der SPD.
Naja, ich habe dem jetzt nichts mit auf den Weg gegeben und das ist auch nicht meine Position.
Sie sind gerade in einer sehr, sehr starken Position, das wissen Sie auch.
Naja, ich bin in der Position, wie jeder andere der 630 Abgeordneten auch, dass ich von meinem Recht und von meiner Pflicht Gebrauch mache, über dieses Gesetz sprechen zu wollen. Und das
Frau Müsbach, wie groß ist diese Gruppe? Und die ich höre, die wird immer größer. Die
18
sagt,
sind die junge Gruppe und da haben sich aber inzwischen einige angeschlossen. Also man geht so von ungefähr Faktor 2 dann aus, also 35 bis 40 könnten es sein.
Bei einer Regierung,
ehrlicherweise,
die wie viel Mehrheit hat?
12 Stimmen nur über den Durst. Das ist eben das Problem, dass diese Statik der Regierung sehr fragil ist. Wenn man zurückdenkt an das Jahr 2015, da gab es eine Riesendiskussion in der Union zum dritten Griechenland-Paket. Am Ende 63 Abweichler, die Mehrheit stand trotzdem. Also den Luxus hat diese Regierung jetzt nicht mehr. Wie gesagt, mit nur 12 Stimmen Mehrheit, alles sehr knapp und auf Kante genäht. Aber das Problem ist, dass Merz bislang auch im Vorfeld des Deutschlandtags so ein bisschen auf telepathische Synchronisation der Positionen offenbar gesetzt hat, weil er nämlich gar nicht die Kommunikation sucht, weil sie gerade sagen, was haben Sie im März mitgegeben. Also was ich höre, hat er sich relativ wenig informiert im Vorfeld rund um junge Gruppe und junge Union, was da eigentlich die Position ist, was man sich wünscht. Und er ist ja jetzt auch auf dem Trip, die SPD hat recht, das ist alles gedeckt vom Koalitionsvertrag. Deswegen glaube ich, wird er aktuell nicht sich dafür einsetzen, dass die SPD sich irgendwie in Richtung junge Gruppe zubewegt. Das hat er jetzt an Spahn delegiert, also an den Fraktionsvorsitzenden.
Genau, das ist bei Jens Spahn. Zunächst grundsätzlich ist es so, Gesetze kommen rein durchs Kabinett und werden dann im Parlament debattiert. Das ist absolut genauso, wie Herr Winkel sagt. Allerdings ist es hier schon, also jetzt belastet, weil, habe ich ja eben schon gesagt, also diese Unterstellung, Bärbel Baas hätte das reingeschmuggelt, das ist falsch. Es war immer so gemeint.
Sie können nicht mich dreimal falsch zitieren mit einem Zitat, das ich gar nicht gebracht habe.
Das ist ähnlich. Sie haben ja aber
eben gesagt,
warum ist Ihnen dieser Punkt so wichtig, Herr Lauterbach? Ich verstehe das nicht.
Weil steht auf dem Sprechzettel, aber das macht man ehrlicherweise
nein,
nicht.
Nein, das steht auf keinem Sprechzettel. Ich habe keinen Sprechzettel.
Aber ich sage ja auch keine Dinge, die Sie nicht gesagt haben.
Sie haben es vielleicht anders ausgedrückt.
Herr Lauterbach, es ist doch schlicht und ergreifend Fakt. Mich nervt dieses Wort Verschwörungstheorie, ehrlich gesagt, in dem Zusammenhang. Es ist Fakt, dass im Koalitionsvertrag steht, wir werden das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 bei 48% absichern. Und es ist genauso Fakt, dass es jetzt einen Gesetzesentwurf gibt, in dem dieser berühmte Satz, wir haben ihn jetzt schon 5-mal zitiert, zusätzlich plötzlich drinsteht. Das ist ja keine Verschwörungstheorie.
Nein.
Und Fakt ist auch, dass das, wenn das so kommt, 120 Milliarden ungefähr bis 2040 kostet. Punkt. Also wie erklären Sie den Unterschied zwischen Koalitionsvertrag und Gesetzesentwurf und diesen 120 Milliarden?
Weil es eben so immer besprochen worden ist. Es ist so besprochen.
Worden.
Bleiben wir jetzt.
Ja.
Es ist bei
aber
den Koalitionsvertrag.
Konkret hat das so besprochen. Das müssen Sie ja mal sagen. Im Zuge der gab es dann so ein inoffizielles
Protokoll. Lars Klingbeil, der Bundeskanzler, Herr Dobrindt. die wären ja alle in der Lage, sofort zu sagen, so haben wir es nicht besprochen. Das tun die aber nicht, weil genau wissen, so war es. Aber bleiben wir jetzt erstmal.
Wer hier was gesagt hat, das wird doch langsam langweilig, ehrlich gesagt.
Es ist bedeutsam. Für so ein, was hat auch deshalb eine Bedeutung, weil wir müssen ja noch sehr viele andere schwierige Gesetze gemeinsam machen, wo wir auch uns aufeinander verlassen können müssen. Beispielsweise in der Migrationsfrage, beispielsweise bei dem Thema Bürgerrecht.
Lasst uns bitte bei dem Thema bleiben.
Ja, ich will nur sagen, man muss sich aufeinander verlassen können. Daher ist so etwas wichtig, wie also auch, dass es richtig dargestellt wird.
Jetzt komme ich aber sein Problem, dass er sich offenbar nicht verlassen kann auf seinen eigenen Kanzler, der ihm, ich kann Ihnen das gleich mal vortragen, die Genese dieser Geschichte, die ist wirklich spektakulär.
Ja, aber es,
und dann kriegt man ein Gefühl dafür,
aber ich will hier,
dass da irgendwo etwas katastrophal schiefgelaufen.
Ich schließe mich aber hier der Kritik am Bundeskanzler nicht an. Ich will aber in Richtung Lösung.
Da läuft ja alles auch in Ihre Richtung. Also
nee, ich will es, nein, ich halte tatsächlich, dass der Bundeskanzler sich da klar, dass Merz sich da klar geäußert hat, das ist ihm hoch anzurechnen. Das ist eine schwierige Position, aber er hat es gemacht. Jetzt will ich aber also etwas zur Lösung sagen. Was wir auf jeden Fall benötigen, wir haben also die Situation, unsere Renten sind im Prinzip bei Geringverdienern zu niedrig. Da haben wir ein sehr niedriges Niveau, auch im europäischen Vergleich. Wir haben aber bei vielen Leuten, die gut verdienen, haben wir ein auskömmliches Rentenniveau und wir haben auch eine relativ sehr gute Versorgung von Beamten und Abgeordneten. Das heißt, das Rentensystem in sich ist ungerecht. Und wir müssen zu einem Rentensystem kommen, wo einfach in dem Rentensystem auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich angegliedert sind. Dann wir laufen in eine Altersarmut hinein, wenn wir diese Absenkung machen. 75% der Menschen, die in neuen Bundesländern im Osten in Rente gehen, haben nur die Rente, nur die gesetzliche Rente. Die werden, wenn wir das Rentenniveau absenken, werden die zu 20-25% werden die in der Altersarmut sein. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, wenn er nicht gut verdient hat, der hat 200 Euro mehr, als wenn er nie gearbeitet hätte. Das kann ich nicht vermitteln.
Jetzt greifen Sie das Rentensystem in seinem Kern an, denn der Kern besteht in dieser Beitragsäquivalenz.
Genau, die ist aber
das heißt, wer mehr gearbeitet hat, kriegt auch mehr Rente. Und zwar proportional zu der Einzahlung in das System kriegt er auch mehr Rente.
Das ist ja nicht so.
Und ich hab nur eine. Nun, das ist schon weitgehend durchbrochen. Aber nee, das war so die Grundidee und die Stärke dieses Systems, das 1957 eingeführt wurde und hat dazu geführt, dass die Leute ihre Rentenbeiträge auch als so eine Art Vermögen ansehen. Auch, lassen Sie mich doch bitte jetzt auch mal. Das deutsche Verfassungsgericht hat ja auch die Eigentumsäquivalenz dieser Rentenansprüche betont. Da können Sie auch nicht so ohne weiteres rangehen und sagen, das ist in sich jetzt nicht richtig mit der Proportionalität und da schraube ich mal dran, weil mir das jetzt gerade so passt. Ich möchte einen anderen Vorschlag machen, wie Sie da rauskommen aus den 48%. Sie könnten ja sagen, wir erhöhen das Renteneintrittsalter. So, dass diese Finanzierungslasten für die Steuer gar nicht sich ergeben. Dann können Sie die 48% halten. Wie viel müsste man es erhöhen? Das ist mal über ein Pi mal Daumen gerechnet. Das sind ungefähr 10 Monate, die Sie da brauchen.
10 Monate länger
arbeiten. 10 Monate
für
diesen Betrag. Dann brauchen Sie keine Steuern zu erhöhen und Sie können bei den 48% bleiben. Das wäre doch auch mal ein Weg. Und das ist auch der sozialverträglichste Weg. Das hat der Sachverständigenrat empfohlen. Hat der Beirat beim Wirtschaftsministerium empfohlen, dass man überhaupt dieses Problem löst. Dieses Problem wirklich löst, dadurch, dass wir alle etwas später in die Rente gehen. Die Menschen leben länger, sie sind gesünder. Und man kann es auch machen. Das ist dann ohne die Belastung der Jungen. Das ist doch auch mal eine Variante.
Aber der Vorschlag hat den folgenden Nachteil. Wenn wir länger arbeiten, dann tun wir so, als wenn die Lebenserwartung in der Bevölkerung überall länger würde.
Wird das überall ist, länger.
Genau, die Lebenserwartung.
Wird überall länger.
Nein, die Lebenserwartung.
Es ist richtig, dass die nicht bei allen gesellschaftlichen Gruppen gleich hoch ist.
Die Lebenserwartung wächst geringer. bei den Niedrigverdienern als bei den Gutverdienern. Das heißt, diese großen Unterschiede, die es jetzt schon gibt, dass einfach diejenigen, die besser verdienen, jetzt schon eine Rendite haben, die 50% höher ist als bei denjenigen, die nicht gut verdienen. Das wird noch größer. Das heißt, sie können, die Äquivalenz ist eine, die gibt es so nicht. Also diejenigen, die wenig verdienen, zahlen ein Leben lang ein. Zu 25% bekommen sie gar keine Rente. Vorher sterben sie. Und wenn sie die Rente bekommen, bekommen sie sie eben nur im Durchschnitt 12 bis 13 Jahre. Die anderen 20 Jahre. Das heißt, ich kann nicht so tun, als wenn ich eine Äquivalenz hätte. Dann unterstelle ich die Lebenshaltung. Und dann muss ich dafür ausgleichen. Das kann man zum Beispiel tun, indem die Rentenpunkte vom Einkommen her betrachtet anders gewichtet werden oder indem die Lebensarbeitszeit verlängert wird, aber es hängt von der Einkommensgruppe ab und so weiter. Es gibt Möglichkeiten und das ist auch keine Willkür, sondern ich will einfach, dass das Äquivalenzprinzip nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch funktioniert.
Aber das können Sie nicht individuell rechtlich so ohne weiteres fixieren. Es ist so, dass einige Menschen länger leben als andere. Genau. Nicht? Jetzt machen Sie das statistisch abhängig von dem Einkommen. Da gibt es eine gewisse Abhängigkeit. Ich sehe schon das Problem, aber es ist nicht nichts Konkretes, Hartes.
Ich würde gerne an Johannes Winkel und auch an Carina Mesbauer eine Frage stellen. Was wirklich auffällt ist, ich habe noch kein einziges Mal Karl Lauterbach heute argumentativ über Ihre Seite sprechen hören. Noch kein einziges Mal.
Ja, und ich habe eine Idee. Ich habe eine.
Wie kann das sein?
Sie
reden immer nur über die eine Seite und nie über die andere.
Über welche?
Kein einziges Mal.
Worüber soll ich reden?
Vielleicht würden Sie mal darüber reden, irgendwie, was da an Belastungen auf die jungen Leute zukommt. Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Was ist denn Ihre Lösung dafür? Sie reden immer nur, und da, ehrlich gesagt, bestärkt das in mir den Verdacht, dass es genau darum geht, worüber Friedrich Merz da auch im Europapark in Rust gesprochen hat. Immer senden in die Zielgruppe, immer senden an die größte Wählergruppe. Wie sollen wir denn sonst Wahlen gewinnen? Es tut mir wirklich leid, aber der Verdacht erhärtet sich heute Abend ganz massiv.
Dann will ich dazu ja jetzt auch wieder sagen dürfen in dem Sinne.
Mich würde gerne einmal von Johannes Winkel wissen, wie aber das in Ihren Ohren
der
klingt.
Der Vorwurf wird jetzt gemacht und ich soll nichts
Sie
dazu sagen.
Sie dürfen sofort, Herr Lauterbach.
Ich mache es auch ganz kurz, Herr Lauterbach. Ja. Wir haben gerade ganz viele Ideen von Ihnen gehört. Dann haben wir Ideen von Ihnen gehört. Und ich hätte jetzt einen Vorschlag. Lass uns doch diese Ideen diskutieren und nicht vorher schon die 120 Milliarden verbindlich beschließen. Der Beschluss...
Ja, was es in ist den völlig 100, richtig.
Ja, es ist richtig, aber es ist noch kein Konsens. Und da müssen wir ja hinkommen. Die Reihenfolge muss sein, wir diskutieren alle möglichen Punkte. Sie haben übrigens bei den Beamten einen Punkt, wo ich sage, da muss man was machen.
Aber das rettet nicht das deutsche Rentensystem. Ne?
Rettet nicht das Rentensystem, aber trotzdem muss man da was machen. Da stimme ich Ihnen zu. Wobei ich mich natürlich frage, warum die SPD es nicht einfach umsetzt. Und deswegen lasst uns doch bitte, bevor wir diese Diskussion nicht führen miteinander, lasst uns doch bitte nicht vorher schon die 120 Milliarden für die 30er beschließen, die wir gar nicht haben. Das ist ja der Kern der Argumentation. Wir haben das Geld überhaupt nicht.
Nee, aber es drängt sich wirklich der Verdacht auf, dass es eigentlich um was anderes geht. Aber es geht nie um das Substanzielle. Ich meine, auch bei Ihrem Kanzler, Herr Winkel, und auch wenn Sie versuchen, den Konflikt jetzt klein zu reden, ich glaube, der Konflikt ist in Wahrheit ziemlich groß. Ende Juni hat Bärbel Baas dieses Vorhaben das erste Mal rumgeschickt. Ja. Da blättern Referenten der Unionsfraktion in diesem Gesetzesentwurf und finden plötzlich diesen Satz und sagen, Achtung, da gibt's ein riesiges Thema, und warnen auf Sprechzetteln und in E-Mails die eigenen Abgeordneten vor dieser teuren Falle. Ja. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Kollegen vom Stern haben das mal zusammengetragen. Dann kommen Leute wie Sie, Herr Winkel, ja, die Chefs von Junger Union und auch der Jungen Gruppe, und bringen diesen heiklen Punkt an verschiedenen Stellen an. Mhm. Ganz diskret, alles im Hintergrund. Im Arbeitsministerium, in den Landesgruppen der Unionsfraktion, im CDU-Bundesvorstand, in E-Mails, in Kurznachrichten, in Telefonaten. Sozusagen Stufe 1 dieses Protests. Hinter den Kulissen, man will keinen öffentlichen Streit. So, dann sickert plötzlich durch, da gibt es einen Gesetzesentwurf, der wird durchs Kabinett gehen. Der adressiert das nicht wirklich. Großes Entsetzen auf Ihrer Seite. Dann adressieren Sie nach den Ferien diese Kritik auch am entscheidenden Punkt und sind bei Friedrich Merz zum Abendessen eingeladen. Waren Sie da auch mit dabei?
Ja, war ich.
Okay. 2 Stunden sitzen Sie da zusammen, ist richtig?
Es war die gesamte junge Gruppe. Es waren jetzt nicht einzelne Abgeordnete.
Am Ende
sagen Sie dem Kanzler, melde dich, wenn du Hilfe brauchst, um Druck auf die SPD zu erzeugen. Und der sagt, nee, brauche ich nicht. Aber in der Sache stimme ich euch prinzipiell zu. Und im Übrigen finde ich es ziemlich gut, wenn ihr mutig seid, ihr müsst uns mal challengen. Ist der Satz so gefallen?
Werde ich nicht kommentieren, weil es kein öffentlicher Termin war.
Okay, also dieser Satz fällt. Und dann gibt es, ich springe jetzt mal ein bisschen, den Moment, in dem März dann noch mal deutlicher wird, nach einer Präsidiumsklausur Ende Oktober, wird er nach den Jungen gefragt, nach dieser jungen Gruppe, und sagt, ich habe, Zitat, das selber immer wieder gesagt, wir dürfen keine Politik machen auf dem Rücken der jüngeren Generation. Ich werde mich ganz persönlich darum kümmern, dass wir hier zu guten Lösungen kommen. Wir haben eine Verabredung mit der SPD getroffen, die lautet 48% bis 31, aber eben nicht darüber hinaus. Und genau darüber werden wir mit der SPD sprechen. Ist so gewesen?
Und so machen wir es ja jetzt auch.
Sie notieren sich diese Sätze, Sie schreiben sich das alles auf, Sie finden das gut, Sie sind ganz begeistert. Und dann plötzlich ist alles Essig. Was passiert dazwischen? Warum erinnert sich Friedrich Merz plötzlich nicht mehr an diese Sätze? Sind Sie deswegen so sauer?
Nee, ich bin nicht sauer. Und das, was er gesagt hat, machen wir ja jetzt auch. Wir sprechen mit der SPD im Parlament
darüber. Was ist dazwischen passiert? Was passiert danach?
Ich weiß es nicht.
Aber irgendwas ist da ja offensichtlich passiert.
Also jedenfalls hat er gesagt, dass er unseren Punkt sieht und andere
ja. Und bittet Sie jetzt, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen, von dem er selbst der Meinung ist, das ist nicht gut.
Wie gesagt, wir werden diesem Gesetzentwurf in dieser Form jedenfalls nicht zustimmen. Und bis dahin, wie bei jedem anderen Gesetz im Deutschen Bundestag auch, das die Regierung vorlegt, wäre das erste Gesetz oder eines der wenigen Gesetze, was ohne jede Änderung den Deutschen Bundestag passiert.
Wollen wir Lars Klingbeil noch mal hören?
Ich brauche das nicht noch mal zu hören. Aber wie gesagt, Herr Lanz, es geht doch auch in gewisser Art und Weise um zwei Respektfragen oder um drei. Natürlich geht es um den Respekt vor den Rentnerinnen und Rentnern, die sich jeden Cent hart verdient haben.
Ja.
Und deswegen bin ich auch froh, dass Sie sich heute nicht wiederholen mit dem Zitat, es geht um Rentenkürzung, was Sie noch vor der Sendung auf Twitter gepostet haben, was nicht besonders charmant war und einfach auch falsch. Der zweite Punkt ist, Kürzung der Erhöhung ist was anderes als Rentenkürzung. Und Sie benutzen dieses Wort Rentenkürzung und machen damit alten Menschen Angst. Das ist nicht in Ordnung.
Nee, die Menschen verstehen das so, wenn das Rentenniveau, was sonst erwartet worden wäre.
Nee, das reden Sie Ihnen ein.
Nein, ich rede niemandem ein. Fragen Sie doch einfach mit. Wird es genügen, einfach mal.
Nee, Sie
mit
spielen
Leuten.
Damit, mit dieser Angst.
Nein, ich spiele nicht mit der Angst.
Nicht nur Sie, Herr Lauterbach.
Nein, ich wehre das
Bärbel
ab.
Bärbel Baas.
Nein, ich wehre das ab. Ich wehre das ab. Die Leute, die uns zuhören, auch die uns heute Abend also zugehört haben, die haben das Gefühl, hier wird darüber geredet, dass die Rente, die wir erwartet haben, in Zukunft nicht mehr so stark steigen sollen wie die Löhne.
Das ist was anderes.
Das sagen Sie nämlich genau nicht. Der Punkt ist folgender. Sie können sich nicht hier hinsetzen und sagen, ich habe Verschwörungstheorien, bilde mir irgendwelche Dinge ein, mich falsch zitieren, sagen, ich will die Koalition sprengen. Und dann bei dem entscheidenden Punkt, wenn Sie heute noch vor der Sendung twittern, Johannes Winkel und der Jungen Union, geht es um tägliche Rentenkürzungen.
Nee, habe ich nicht geschrieben. Also das ist auch falsch. Und ich habe auch, hab auch nicht gesagt, dass sie die Koalition sprengen wollen.
Das haben Sie gerade zweimal gesagt.
Nee, ich habe gesagt, dass wir in die Gefahr kommen, dass die Koalition gefährdet, was sie wollen.
Aber der Punkt ist doch folgender. Man kann nicht sagen als Politiker, die Union will Rentenkürzungen, wenn man weiß, dass Rentenkürzungen gesetzlich verboten sind. Das geht einfach nicht.
Darf ich noch mal
um den Anstieg. Der Anstieg wird gekürzt. Darum geht es. Aber
Herr Lauterbach, ganz kurz. Der Anstieg wird gekürzt.
Genau.
Also Sie haben getwittert, die junge Union oder die Union erwägt täglich Rentenkürzungen. Keine Medikamente, Pflegekürzungen und so weiter. Praxisgebühr. Noch ganz kurz. Bärbel Baas, die Ministerin, über die wir heute Abend schon so viel gesprochen haben, Mitte Oktober im Deutschen Bundestag. Nikolaus Blome hat in einem sehr lesenswerten Kommentar heute noch mal darauf hingewiesen. Zitat Bärbel Baas, wer gegen die Haltelinie ist, der will die Renten kürzen und dann soll er das auch so sagen.
und weiter, ohne groß rot zu werden. Statt Stimmungsmache brauchen wir jetzt mehr Sachlichkeit in der Debatte. Ja. Ganz ehrlich, also wenn man es so macht, ja, also
das, ich hab verstanden den Punkt.
Dann klärt man die Leute wirklich für bekloppt.
Ich verstehe den Punkt, aber wir haben ja eben diese...
Also ist das in Ordnung, das so zu machen?
Ich will erläutern, also weshalb das... was Herr Sinn ja eben auch schon sagte, wenn wir tatsächlich das so machen würden, die Haltelinie gilt bis 31. Und dann kommt das Fallbeil, die 120 Milliarden sind weg. Dann müssten die Renten gekürzt werden.
Nein, es gibt keine Rentenkürzung. Die Rente wird niemals, wenn ich Rentner bin, wird die Rente niemals geringer ausfallen als der Wert, den ich bekommen habe. Sie werden als Rentner nie einen Cent weniger haben als im Monat davor, egal was passiert. Das ist die Rentengarantie und die ist ja auch gesetzlich verankert. Wenn Sie sagen, wir sind für Rentenkürzungen, dann tun Sie so, als ob Sie die Rentengarantie aufheben wollten.
Aber das ist doch jetzt tatsächlich eine Wortklauberei. Wenn ich also hingehe und sage, vom Jahr also 31 auf 32, dann steigt quasi, Sie müssen ja quasi den Nachhaltigkeitsfaktor, der dann ausgesetzt war, das müssen Sie dann ja für diejenigen, die schon Rente beziehen, müssen Sie das ja ausgleichen. Sonst bekommen die ja die weitere Höhe. Also diejenigen, die schon Rentner sind, und ich senke dann das Niveau ab von 48 auf 47%. Wie wollen Sie denn das machen, ohne dass Sie die Renten dieser Rentenbezieher kürzen?
Ja, das ist schon richtig, da haben Sie recht.
Das ist einfach mathematisch.
Das ist auch so.
Und das ist dann tatsächlich für diese Generation...
Reden wir dann über Rentenkürzungen?
Dann ist es tatsächlich eine Rentenkürzung
in dem Vorstand, an dem Zeitpunkt. Wenn es so
doch, ich denke schon, dass die 120 so gerechnet sind. Jedenfalls, wenn die Grafik richtig war, ist das
völlig... Herr Sinn, es gibt die Rentengarantie.
Ja, nun gut. Gut, dann ist die Grafik dann und das, was Sie gerechnet haben, nicht im Einklang mit der Rentengarantie.
Wenn Sie so machen wollen, dass die Rente nie sinkt, dann können Sie die Grafik so nicht umsetzen, wie Sie gerade gesagt haben.
Ja, ja. Es gibt die Rentengarantie und die wird auch nicht ausgehebelt.
Nee, also das ist also nicht theoretisch. Okay. Also wenn Sie es so umsetzen, das ist ja die Fallbeisache. Das Rentenniveau sinkt dann von 48 auf 47 sofort zurück. Okay. Und wenn Sie das machen wollen, Sie wollen, dass der Rentenniveau dann sofort für alle Renten auf 47 senken. Dann müssen Sie Renten kürzen, sonst können Sie es gar nicht machen. Also ich bitte Sie, zu helfen.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich halte das für richtig, was Sie sagen. Ja,
es gibt die Rentengarantie. Nichtsdestotrotz hat die SPD ja auch schon den letzten Wahlkampf beschritten. Da hat die Junge Union noch nicht rebelliert mit Rentenkürzungen. Scholz hat einen maximalen Rentenwahlkampf gemacht, auch die Rentner gegen Ukraine-Hilfe ausgespielt und damit keine Wahl gewonnen. Sogar bei der letzten Bundestagswahl 11 Prozentpunkte bei den Rentnern an Zustimmung verloren. Und deswegen sollte sich, glaube ich, die Sozialdemokratie in Deutschland mal fragen, auch bei Arbeitern nur noch auf Platz 3, ob das die richtigen Themen sind und auch die Art und Weise, wie sie sie adressieren, ob damit dann dieser Satz gilt auch von Merz, dass man damit quasi strukturell mehrheitsfähig ist und Wahlen gewinnt oder ob man vielleicht doch die Rentner anders adressieren kann.
Ich will trotzdem noch mal feststellen, das war leider in dem Punkt nicht richtig. Die Rentengarantie gilt, die kann man gar nicht, also könnte man schon, aber will Gott sei Dank.
Wenn man das dann müssen Sie aber die Grafik kritisieren.
Dann ist die Grafik nicht haltbar.
Nein. Weil das Rentenniveau nichts mit der individuellen Rente zu tun hat.
Wir sind leider am Ende der Sendung. Schade. Vergangene Woche mit Ökonomen hier auch gesprochen, Kollegen von Ihnen, Herr Sinn, die auch alle sagten, es geht um die Frage, wie sehr oder wie wenig steigt die Rente in Zukunft. Niemand sprach davon, um das nochmal deutlich zu sagen, dass die Rente gekürzt werden soll, weil das tatsächlich gesetzlich offenbar nicht möglich ist. Ich glaube nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.